Die heutige Ausgabe von EchtGeldTV ist eine Fortsetzung. Das Gespräch mit Mario Herger über Vision, Daten und Wachstumspotenzial war ja noch nicht fertig. Zwei Aktien und eine These sind noch offen. Bei der ersten rechnet Mario mit einer möglichen Verdreifachung der Bewertung. Ich persönlich würde da im Moment nicht mitgehen, aber vielleicht muss ich das gerade da nochmal amerikanischer überdenken. Bei der zweiten Aktie stehe ich dagegen verwundert und erstaunt daneben und bleibe da auch definitiv nicht investiert. Vielleicht ein Fehler, aber einer, mit dem ich leben kann. Um welche Aktien es geht, warum wir da unterschiedlicher Meinung sind und was es mit seiner These vom Zeitalter des Unendlichen auf sich hat, erfahrt ihr jetzt in Teil 2 von 7+3 mit dem Autor und Silicon Valley-Experten Mario Herger.
Herzlich willkommen bei Echtgeld TV, produziert mit Unterstützung unseres Depotpartners Scalable.
Ein kurzer Risikohinweis. Bitte beachtet, dass wir keine Anlageberatung erbringen und auch keinerlei Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren geben. Wir unterhalten uns über Geldanlage und mögliche Investments und ihr macht daraus bitte, was ihr für richtig haltet. Denn jede Entscheidung, die ihr trefft, ist allein euer Risiko und wir übernehmen für die Inhalte und die Unterlagen in der Sendung und auf der Website keinerlei Haftung. Zum Nachlesen gibt es diesen Disclaimer auf www.echtgeld.tv/disclaimer.
Und damit sage ich jetzt zum zweiten Mal in ganz kurzer Zeit herzlich willkommen, Mario Herger bei Echtgeld TV.
Ja, vielen Dank, Tobias, für die Einladung. Servus.
Ja, schön, dass du dir noch die Zeit nimmst, weil also für euch ist jetzt möglicherweise Dienstag oder Mittwoch, wann immer ihr das guckt, aber wir sind natürlich immer noch in der Aufzeichnung für die bereits ausgestrahlte Freitagssendung. Es ist immer noch der 19.8., es ist 18.33 Uhr. Wir müssen uns ein bisschen sputen, weil Mario muss um 10 Uhr seinerzeit weg und das heißt, wir haben 27 Minuten. Und zu 7+3 gehört ja eine Sache, dass wir 7 Fragen stellen. Es waren jetzt im ersten Teil ein paar mehr, aber das liegt eben da auch an dem Thema, dass ich, wenn ich dich dann schon nach diesen angesprochenen 10 Jahren zu Gast habe, auch noch ein bisschen löchern wollte. Und wir haben jetzt noch das Thema +3. Ich hatte dir mit auf den Weg gegeben, dass du auch gerne mit 3 Kernthesen kommen kannst. Du hast dich für ein klassisches 2:1 entschieden. Eines der häufigsten Fußballergebnisse überhaupt. Und du hast gesagt, ich mache 2 Aktien und eine These, die du ganz gerne nochmal erläutern würdest und die du uns vorstellen würdest. Und die erste Aktie, die du mitgebracht hast, ist im Grunde genommen auch eine Fortsetzung dessen, was wir in der ersten Folge schon hatten, nämlich die Aktie, die du zuletzt gekauft hast. Und wir sind damit bei der Nvidia-Aktie angekommen. Aktuelle Marktkapitalisierung 5,32 Billionen US-Dollar, Kurs ungefähr bei 220 US-Dollar und ein Unternehmen, was mit krassen Prognosen ausgestattet ist, aber ich will eigentlich gar nicht so viel dazu sagen, sondern dir direkt die Aufgabe geben nach dem Motto, warum Nvidia, warum sagst du auch mit einem entsprechenden Ausblick auf die nächsten Jahre, da möchtest du jetzt auch weiterhin noch investiert sein, trotz dieses abstrusen Aufstiegs in Marktkapitalisierung und trotz dieses wahnsinnigen Anstiegs an Umsätzen, was das Unternehmen in den letzten Jahren gesehen hat?
Ja, zuerst, ich glaube, dass Nvidia nach wie vor weit unterbewertet ist. Und ich möchte vielleicht das erklären aus der Vergangenheit und der Zukunft. In der Vergangenheit, Nvidia liegt 1,8 Kilometer von Intel entfernt und war immer der kleine Bruder von Intel. Intel hat diese 486er Chips, damals die CPUs für die ganzen Computer, gab Intel Inside, ja, das war das Motto, während dem Nvidia bekannt war für die Grafikkarten. Also wenn man schnelle Videospiele spielen wollte, dann hat man Grafikkarten von Nvidia gehabt. Während Intel immer so bei einer Bewertung von 100, 120, 150 Milliarden US-Dollar lag, war das bei heute kleinem Bruder Nvidia bei 15, 20 Milliarden. Jetzt hat sich das umgekippt. Ne? Jetzt haben wir das schon erwähnt, 5.200 Milliarden, also 5,2 Billionen, während Intel zwar auch jetzt gestiegen ist, ich glaube, die haben jetzt auch einen Größenbereich von 600 Milliarden Dollar, aber die zählen Silicon Valley als der riesige Loser, eigentlich Versager, ja, weil sie diese Grafikkarten-Sachen, GPUs halt nicht gesehen haben, nicht geschafft haben, ja, auch völlig anders rangehen. Ja, sie sind eine Foundry, sie bauen wirklich alles selber, sie entwickeln selber, sie produzieren das selber, während Nvidia eine Firma ist, die Produktion auslagert. Aber durch die Technologie wie künstliche Intelligenz haben wir gesehen, dass da ein riesiger Demand ist für genau solche Prozessoren, GPUs, die parallel prozessieren, nicht seriell prozessieren wie CPUs. Und was wir vor allem sehen, ist, dass heute eine riesige Anforderung an Datenzentren ist. Das heißt, diese Blackwell-Chips, die da Nvidia hat, die so ein Stück 30.000, 40.000 Dollar kosten, von denen brauchen die Datenzentren nicht nur Hunderttausende, sondern Millionen. 75% des Verkaufspreises ist mehr oder weniger Gewinn, Reingewinn für Nvidia. Das ist die Lizenz zum Gelddrucken. Jetzt schauen aber die meisten Leute ja nur auf Datenzentren für KI-Modelle, also diese Sprachmodelle, die man da hat. Und da reden wir vielleicht von einem Bedarf von 20, 30 Millionen Chips, die für Datenzentren weltweit notwendig sind, gebraucht werden. Wir vergessen aber, wir sehen aber dabei, dass wir jetzt in die physische KI kommen, also wo eine KI nicht mehr nur in einem Chatbot oder KI-Agenten dann in einem Datenzentrum lebt, sondern wo sie in einem Körper, also sprich ein autonomes Auto, eine Drohne, eine Maschine, ein humanoider Roboter in unserer Welt sich bewegt. Und auch diese brauchen GPUs. Also ein zum Beispiel autonomes Auto braucht mindestens 2 GPUs, vielleicht sogar mehr, die natürlich dann nicht 30.000 oder 40.000 Dollar pro Stück kosten werden, sondern ein paar tausend Dollar. Aber von denen braucht man bei einer Produktionsrate von 80 bis 100 Millionen Autos pro Jahr 200, 300, 400 Millionen von denen. Ja, nur für die Automobilindustrie. Wenn wir dann weiterdenken an humanoide Roboter, die vielleicht ein Produktionsvolumina haben werden von 400, 500 Millionen pro Jahr, dann haben wir dort einen Bedarf von GPUs, die dann nicht mehr 30.000 oder 40.000 oder 3.000 oder 5.000 kosten, sondern vielleicht 600, 700 Dollar, brauchen wir auch ein, zwei von diesen Chips. Und das heißt, wir kommen da schneller mal auf einen Bereich von 1 Milliarde GPUs für humanoide Roboter. Und wenn wir dann weiterdenken und uns Haushaltsgeräte anschauen und Objekte, die heute noch nicht robotisiert sind, wie zum Beispiel eine Schreibtischlampe oder ein Tisch, ja, die auch einmal in Zukunft robotisiert sein können, dann kommen wir dort auf GPUs, die dann 10, 20, 50 Dollar kosten, so wie heute in jeder Waschmaschine Computerchips drinnen sind, in jeder Waschmaschine, in jedem Trockner, ja, in jeder Mikrowelle werden GPUs drinnen sein. Und dann kommen wir hier auf Milliarden.
So. Aber es ist ja nicht so, dass Nvidia das einzige Unternehmen wäre, was erstens Chips herstellt und auch für die verschiedenen Anwendungen, sondern da sind ja mittlerweile auch andere Unternehmen drauf gekommen, dass das eine ganz gute Idee ist. Intel so leidlich erfolgreich, AMD wäre dann noch zu nennen, Micron macht im Moment einiges, aber auch ein paar andere, auch Marktkapitalisierungskonkurrenten, wie eine Amazon, wie eine Alphabet und auch eine Apple im Grunde genommen, die mit eigenen Chips ja unterwegs sind.
Oder SpaceX, ja, die eine eigene Foundry machen wollen, ja. Also Tesla, also Musk, ja. Ja, das ist richtig. Und zwar, das ist ja der Grund auch, warum all diese Unternehmen eigentlich aus nicht aus eigenem Zutun plötzlich diese riesigen Umsätze haben und auch diese riesigen Anstiege in ihren Marktbewertungen haben. Aber es ist ganz klar, dass ein Unternehmen wie Nvidia an der Stelle viel federführend ist mit dieser Technologie und auch ein Grund ist, warum das so stark getrieben wird, das Ganze.
Und auch diese eigenen Plattformen, die sie haben. Also da muss ja noch mehr sein, als dass sie nur Chips bereitstellen, ne?
Ja, der Kuchen ist riesig, also der Kuchen ist ja nicht beschränkt, sondern wir sind ja erst sozusagen am ersten Stück des Kuchens, nämlich einmal Datenzentren für KI-Sprachmodelle. Und ich habe jetzt ein paar Technologien erzählt, die massiv auch nicht, die zusätzlich noch auch diese Datenzentren benötigen, also da auch noch einmal das vervielfachen werden, sondern eben auch am System selbst GPUs benötigen. Also in der Waschmaschine, im humanoiden Roboter, im autonomen Auto. Und diese Märkte sind so groß, dass einfach die Umsatzsteigerungen und der Bedarf so groß sein wird, dass es allen zugutekommen wird. Nvidia selbst, ja, wenn man mit Leuten dort spricht, ja, schätzen, dass sie ein Potenzial von 12 bis 15 Billionen an Bewertung haben. Also das ist fast dreifache der heutigen Bewertung. Und wenn ich mir das jetzt so technologischer durchdenke, was jetzt so in den nächsten Jahren kommen wird, dann Technologien, die GPUs, solche Prozessoren brauchen, die Werkzeuge benötigen, die auch Nvidia bereitstellt, um diese GPUs richtig einzusetzen. Und wenn man auch schaut, in welchen Bereichen sie das alles entwickeln, ne, dann sage ich, dass wir erst am Anfang dieses Ritz sind.
Ich gehe mal hier nur auf die letzten Zahlen ein, aber wir sehen ja hier 61 Milliarden in 24, 130 Milliarden in 25, 215 Milliarden in 26 und im Januar 27 sollen es 394 Milliarden sein. Und das geht dann in Schritten 561, 679, 752 und 854. In Schätzungen bis 2031 weiter. So, jetzt bezogen auf das, was deine Erwartungshaltung ist, um das mal dahingehend abzukürzen, das ist auch etwas, was, wo du bei den Schätzungen jetzt keinen Grund siehst, im Gegensatz zu mir, zu sagen, dass es aus deiner Perspektive der Betrachtung unrealistisch erscheint, solche Umsatzsteigerungen auch hinzukriegen.
Ja, ja. Ich sehe das als realistisch, dass es dazu kommen wird. Ja, ich sehe auch nicht, dass es da eine KI-Blase gibt, über die gern gesprochen wird. Und man vergleicht das gerne mit der Internetblase in 2000, weil wir hier einfach andere Player haben. Ja, Internetblase war Venture-Kapitalisten, die in Startups mit wackeligen Geschäftsmodellen und Technologien massiv investiert haben und dann zusammengebrochen sind. Was blieb, war die Infrastruktur, die sie gebaut haben. Wir haben aber hier heute Unternehmen, die diese Infrastruktur bauen und diese Technologie investieren, die selber Dutzende Milliarden an Gewinn pro Quartal machen. Also das sind die Amazons und die Googles und die Teslas, der Microsofts mit dabei. Und das ist, die können das stemmen. Ja, das heißt, ich sehe also hier für diese Industrie und alle die begleitenden Industrie, die dann helfen, Datenzentren zu bauen, humanoide Roboter zu bauen, autonome Autos zu bauen und diese Technologien integrieren, dass die alle davon profitieren werden und deren Aktienwerte, diese Tech-Werte hochgehen werden. Und da Nvidia als prominentes, als zentraler, einer der zentralen Bestandteile sicherlich mit vorne dabei sein wird. Vielleicht auch militärische Anwendungen natürlich, die jetzt wieder in den Vordergrund geraten sind durch Konflikte, die wir weltweit haben und die von der US-Regierung plötzlich als auch sehr, sehr militärtechnologisch und wirtschaftspolitisch wichtige Players identifiziert worden sind. Die profitieren auch noch einmal davon, weil sie jetzt von der US-Regierung so massiv geschützt und promotet werden.
Und wenn man sich anguckt, was das Unternehmen an Gewinn pro Aktie dann auch rausholt, also es ist halt ein bisschen blöd, weil das Geschäftsjahr da im Januar endet. Ich gehe dann hier mal daran, das Jahr 26 ist für mich das im Januar 27 endende Geschäftsjahr. Da sollen es $9 knapp sein. Dann in 27, was im Januar 28 endet, sollen es knapp 13 sein. Und im Jahr 28, was im Januar 29 endet, sind es knappe $16. Und ihr erinnert euch möglicherweise, dass ich beim Intel-Verkauf einfach mal so ein paar Multiplier in den Raum gestellt habe. Und die hatte ich mit extremen Bauchschmerzen in den Raum gestellt, weil ich wusste, dass Intel sowieso alles im Moment komplett reißt auf Basis der aktuellen Kurse und auf Basis der aktuellen Bewertung. Ich habe trotzdem mal die gleichen Multiplikatoren genommen. Und zwar fürs Jahr 29, was ja hier dann eben bedeutet, dass ich mir den Gewinn Januar 29 angucke, der im Grunde genommen fürs Jahr 28 heranzuziehen ist. Und wenn ich einen 20er Multiplikator ansetze, dann komme ich auf einen Kurs von 257. Das wäre ein okayer Preis aus meiner Sicht. Wenn ich was Preiswertes haben will, bin ich vielleicht bereit, einen 15er KGV zu bezahlen. Dann komme ich auf 193 und richtig billig wäre die Aktie bei einem 10er KGV und damit 157. Bezogen auf das, was Mario aber gerade gesagt hat, ist es eben auch so, dass da natürlich noch einiges an Chancen drin lauert und der ja selber auch mal die Verdreifachung in den Raum gestellt hat. Ich sage ganz ehrlich, ich persönlich möchte an der Stelle da einfach nicht mit dabei sein. Da passieren bei Nvidia im Moment auch zu viele Sachen, auf die ich ein bisschen allergisch reagiere und wo ich auch so einen Kaskadeneffekt sehe beim sich aufschaukeln. Kann sein, dass ich falsch liege.
Du willst schnell wissen, was an den Märkten und in der Wirtschaft los ist, ohne langes Suchen im Netz oder auf Social Media Sites? 5 nach 6 bringt dir jeden Abend die 5 wichtigsten Wirtschaftsnachrichten des Tages. Klar, kompakt und kostenlos. Ob Unternehmen, Börse oder Geopolitik, du liest, was heute wichtig ist. Kein Lärm, kein Spam, einfach relevante Infos auf einen Blick. Jetzt anmelden auf 5nach6.de und jeden Tag fundiert informiert sein.
Wenn Mario aber richtig liegt mit dieser Herausstellung einer möglichen Verdreifachung, dann glaube ich, dass auch weiterhin Speicherchips von Samsung gebraucht werden, die signifikant günstiger bewertet ist als eine Nvidia. Und dann bin ich auch mit meiner Samsung wahrscheinlich ganz gut mit dabei bei der Wertentwicklung, aber habe ein bisschen weniger Bauchschmerzen. Aber du, Mario, bei dir ist eine Nvidia schon eine auch deiner Top-Positionen im Depot?
Ist meine Top-Position im Depot, eben weil sie davor stehen, neue Märkte zu öffnen, ja, also von Technologien, die bislang nicht existiert haben oder nicht einfach da waren und jetzt schlagend werden. Also ich schaue bei solchen Sachen immer auf, welches Potenzial gibt es bei neuen Märkten, die sie schaffen. Und sie sind typischerweise nicht in solchen Prognosen hineinberechnet. Man schaut sich an Märkte, die man versteht, die es heute schon gibt. Und ich als Technologietrainforscher schaue, welche neuen Märkte können da entstehen. Also zum Beispiel die GPUs auf Waschmaschinen, ne? Die GPUs auf Schreibtischlampen. Das ist heute ein völlig anderer Markt. Ja. Dass das so wie eine Pixellampe herumhüpft, das Ganze und sich bewegt, das ist unvorstellbar. Das kennen wir nur aus einem Film. Ja. Aber das ist plötzlich etwas, wo ich sage, okay, was ist, wenn das jetzt die Polstermöbelhersteller auch machen? Ja, was würde das bedeuten dort? Ja.
Ich habe ja diese Aktie hier bei Echtgeld TV das letzte Mal irgendwie im Juli 2014 besprochen. Und was ich mir nochmal nach vorne geholt habe, sind die Schätzungen für Januar 27 und Januar 28, die es damals gab. Die Leute, die das Video gucken, haben jetzt den Vorteil, dass sie die Zahlen sofort sehen. Wenn ich sage, Januar 27 war damals die Schätzung 253 Milliarden US-Dollar Umsatz, mittlerweile 394 Milliarden als Schätzung. Im Juli 2025 war die 2028er Schätzung, also wo im Grunde genommen das gesamte Jahr 27 drin ist, 288 Milliarden. Diese Schätzung liegt jetzt bei 561 Milliarden. Also die ist nahezu doppelt so hoch. Also da ist eine wirklich extreme Erwartungshaltung dazugekommen. Auch die Gewinnschätzung hat sich nahezu verdoppelt. Also eine unglaublich beeindruckende Entwicklung, die Nvidia auch in diesen letzten 12 Monaten gemacht hat. Was vor dem Hintergrund ganz spannend ist, dass die Aktie vor einem Jahr bei 155 ungefähr stand und jetzt ungefähr bei 220. Also bei einer Verdoppelung der Erwartungshaltung hat sich die Aktie nur in Anführungsstrichen um 50% nach oben bewegt. Nächste Woche kommen, glaube ich, die Zahlen raus. Das wird sicherlich auch nochmal spannend. Und ja, vielleicht muss ich da einfach selber nochmal drüber nachdenken. Über diese Aktie, die dein Top-Pick war, die erste Aktie war, die auch vorhin genannt wurde. Und jetzt kommen wir zu dem zweiten Wert. Und da dachte ich so, oh, okay. Das wird jetzt richtig spannend, denn wir sind bei einem guten alten Bekannten, wir sind bei SpaceX. Mario, warum SpaceX als zweite Aktie? Was siehst du in dem Unternehmen als besonders chancenreich bei einer erreichten Bewertung von heute, wo wir sprechen, 1,9 Billionen US-Dollar und einem Umsatz, der für dieses Jahr erwartet wird, von 44 Milliarden US-Dollar.
Ja. SpaceX, wenn ich auf SpaceX schaue, auch hier wiederum schaue ich auf, welche Märkte eröffnet eine solche Technologiefirma. Und wir kennen natürlich SpaceX als Transportmittel für Satelliten. Ja? Und natürlich dann kommt hinzu sowas wie Starlink und ja, jetzt vermischt mit XAI, also der KI-Plattform des Unternehmens.
Zeit für eine kurze Werbeunterbrechung. Kurzunterbrechung für unseren Partner Scalable Capital. Ist wichtig.
zumindest für eure Kinder, denn bei Scalable gibt es ab sofort Kinderdepots. Das ist praktisch, weil ihr so in eurer gewohnten Depotumgebung Sparpläne für die Kinder anlegen oder mit Scalable Wealth automatisiert anlegen lassen könnt. So habt ihr den Vermögensaufbau der Kleinen oder der auch gar nicht mehr so Kleinen direkt neben eurem eigenen Portfolio im Blick. Scalable ist jetzt also euer Broker für die ganze Familie. Alle Infos findet ihr wie immer verlinkt in den Shownotes und natürlich in eurem Konto. Weiter geht's mit Echtgeld TV.
Aber wir reden hier auf der einen Seite aber von Industrien, die ich plötzlich im Weltraum aufbauen kann. Ja, heute haben wir keine Industriefertigung im Weltraum. Wir wissen aber, dass Fertigung von Medikamenten oder gewissen Metalllegierungen oder anderen Werkstoffen im Weltall völlig andere Eigenschaften bringen kann aufgrund der Schwerelosigkeit, als ich das auf der Erde bringe. Und SpaceX ist sozusagen irgendwie der Gatekeeper, weil die mehr als die Hälfte aller Raketenstarts weltweit durch SpaceX jedes Jahr passieren. Also alle anderen staatlichen Akteure und privaten Akteure zusammengenommen haben weniger Raketenstarts als SpaceX es hat. Und mit dem Weiterschreiten von diesen riesigen Raketen, die sie da haben, dem Starship und so, haben sie auch die Transportkapazität da sehr, sehr viel hochzuschaffen. Und zwar hat das dazu geführt, dass sie den Kilogrammpreis sehr stark runtergebracht haben. Also mein Kilo Cargo, also Ladung hochzubringen, muss ich bei der Ariadne-Rakete beispielsweise zwischen 5.300 oder 10.000 Dollar rechnen. Bei SpaceX liegen wir hier zwischen 1.400 und knapp über 3.000 Dollar. Das heißt, das ist schon einmal hier ein Vorteil, dass man mit denen geht. Auch, wie wir gesehen haben, ist es eine der sichersten Transportmittel, Raketen, also für den Orbit. Die im Prinzip haben 2-3 Mal in der Woche einen Raketenstart. Und wenn ich einen Markt und wenn ich dann diese Preise so weit herunterbringen kann, dass ich dann eine Fabrik oder ein Datenzentrum, von dem Elon Musk spricht, der spricht von 1 Million Datenzentren, die er im Weltraum betreiben will. Man muss sich das einmal durchdenken. Jedes Datenzentrum hat wiederum vielleicht 1 Million GPUs, hat hunderte humanoide Roboter, die da oben dann arbeiten werden, Tesla Optimus. Und dann ist er der Gatekeeper für Industriefertigung im Orbit, in der Schwerelosigkeit. Und dasselbe rum ist ein Billionen-Dollar-Markt, der hier völlig neu aufgemacht wird, der bisher nicht zugänglich war. Und
ich bekomme Probleme, die ganzen Nullen aneinandergereiht zu bekommen, weil wenn ich über 1 Million von diesen Dingern, 1 Million Rechenzentren nachdenke, da kann man auch Kupferaktien kaufen, glaube ich, und verschiedene andere Rohstoffaktien.
Und aufgrund seines Industriekonglomerats hat er ja vor Augen, wie man GPUs macht, weil sie haben ja für die Teslas, verwenden sie ja eigenproduzierte GPUs. Ja, das heißt, das ist der größte private Hersteller oder industriell gefertigte GPU-Roboter, sozusagen, der GPUs verwendet, der speziell auf diese Nische. Das heißt, er hat in seinem Industriekonglomerat die Fähigkeiten, Chips, GPUs zu machen und dann mit seinen Raketen in den Weltraum zu bringen, dort Datenzentren aufzubauen, für seine Bedürfnisse die anzubieten mit Starlink, das hat er schon gezeigt, dass er das kann, dass das schneller ist als teilweise auf Land gebundene Sachen und dass es militärpolitisch extrem wichtig ist, wie wir in der Ukraine sehen. Und jetzt, wenn er der einzige Anbieter ist, der sowas zuverlässig hochbringen kann, und dann haben wir hier ein großes Potenzial, was den Aktienkursverlauf dieser Aktie betrifft.
Okay. Ich lasse das mal so stehen, weil wir jetzt A, nicht die Zeit haben, da tief reinzugehen und das im Übrigen auch auf einer Annahme beruht, die einfach genau diesem visionären Geist entspricht, wenn man dem glaubt, dann ist es auch genau richtig, in diesem Unternehmen investiert zu sein. Ich hatte ja damals so ein paar aus meiner Sicht optimistische Geschäftsentwicklungen von Tesla in den Raum gestellt, nämlich 2028 50 Milliarden US-Dollar Umsatz, in 2030 150 Milliarden US-Dollar Umsatz und in 2033 400 Milliarden US-Dollar Umsatz.
Oh ja, was soll ich sagen? Also im Moment die hier eingetragenen bei Guru Focus abrufbaren Umsatzschätzungen fürs Jahr 2030 sehen 50 Milliarden mehr vor, als ich für 2033 mal in den Raum gestellt habe. Und die waren ja, diese 400 Milliarden waren ja auch schon einigermaßen, in meinen Augen, in einigermaßen sauber hergeleitet. Also wenn man an dieses Ultrawachstum glaubt, dann muss man auch mal eins sagen. Wenn es SpaceX gelänge, im Jahr 2030 wirklich diese 11 Euro hinzubekommen, dann muss ich auch sagen, dann ist die Aktie auf Basis ihrer 143 US-Dollar heute definitiv zu günstig bewertet, weil dann ist ein höheres KGV locker drin. Da kann man sich ja selber überlegen, ob man einen 20er, einen 25er Multiplikator handelt. Sollte allerdings nicht vergessen, diese Zahlen sollten in 2030 dann auch erfüllt werden. Und wenn sie dann nicht erfüllt werden, dann muss eben mit dem gleichen Multiplikator oder einem wegen Enttäuschung etwas niedriger angebrachten vielleicht auch nochmal gerechnet werden. Aber ich stehe hier verwundert und erstaunt an der Seitenlinie. Finde es total gut, dass ich mal jemanden habe, der, ohne Witz, also das ist wirklich so. Die Leute, mit denen ich rede, die sind ähnlich fassungslos wie ich. Von daher ist es für mich mal ganz gut, auch dieses Gegengewicht zu bekommen. Und von daher werden wir SpaceX, wenn du dann nochmal Zeit hast, gerne nochmal vertiefen. Tun das aber heute nicht. Mit Blick auf die Uhr tun wir das nicht, denn du hast dich ja für zwei Aktien entschieden. Aber du hast doch gesagt, eine These willst du doch noch mit anbringen. Und die These hast du überschrieben mit Zeitalter des Unendlichen. Und jetzt bin ich wirklich extrem gespannt, weil da stand dann nichts mehr weiter drin. Da konnte ich auch nichts für mich rausarbeiten. Außer, dass ich mir die Frage stelle, erfahre ich in dieser Echtgeld-TV-Sendung, dass ich unsterblich werde? Oder?
Ja, ja vielleicht. Ja. Also, was meine ich mit Zeitalter der Unendlichkeiten? Wir leben heute in einem Zeitalter des alltäglichen Überflusses, der vor 100 Jahren, also ab 1900, sind viele dieser Dinge, die für uns selbstverständlich sind, waren damals Zukunftsträume. Ja? Dass wir wenn du in einer Wohnung sitzt oder einfach jetzt nur in deinem Zimmer dich umschaust, was da alles ist, du hast Licht, verlässlich, Elektrizität, du hast Wärme, du hast genug Essen, du hast ein Museum an der Wand, in dem du Bilder dort hängen hast. Du hast Schriftstücke, die überall sind. Du telefonierst gerade oder bist gerade auf einem Call mit jemandem face to face, der 10.000 Kilometer von dir entfernt sitzt. Ja. Du bist so alt geworden, wie du bist, weil du halt Medikamente hattest und nicht im Durchschnitt mit 32 gestorben bist im Jahr 1900.
Wir haben die freche erste Sendung.
Sondern du kannst erwarten, dass du als deutscher Mann heute 83, 84 Jahre im Durchschnittsalter haben kannst. Ja. So, ja. Gleichzeitig ist alles, was wir hier haben, ist alles billiger geworden. Ja? Also von Lebensmitteln bis hin zu jeder Rohstoff, über die wir also jammern, ja, ist heute in größerer Menge, besserer Qualität und zu günstigeren Preisen vorliegend als je zuvor. Das kann man ja berechnen. Inflationsrechner gibt es ja nicht so wirklich für viele Jahrhunderte, aber man kann das immer vergleichen, wie lange musste jemand arbeiten, um zum Beispiel ein Kilo Weizen zu kriegen. Ne? Ja. Und in Indien musste man noch in den 60er Jahren 7 Stunden arbeiten, um ein Kilo Reis zu haben. Heute brauchst du nur mal 1 Stunde. Ne? Wir reden als im Westen von ein paar Minuten, die wir arbeiten müssen, um ein Kilo Reis zu haben. Das kann man mit allen Rohstoffen und Lebensmitteln so durchrechnen. Das heißt, wir leben in einer Welt des Superabundance, des Überflusses, des Superüberflusses. Und das ist ein Megatrend, der seit Jahrhunderten ist und der tatsächlich auch mit dem Beginn der industriellen Revolution massiv angestiegen ist. Also ein Mensch im 16. Jahrhundert, dem ging es wie normalerweise nicht besser als jemandem, der im Römischen Reich gelebt hat, 1500 Jahre vorher. Jetzt ist es ganz anders. Wir haben heute Dinge, die uns selbstverständlich sind, die selbst Königen 1900 nicht zugänglich waren. Ja, auch nicht für viel Geld. So, wenn wir das extrapolieren, warum sollte dieser Fortschritt stoppen? Der wird nicht stoppen. Ja. Wir haben heute mehr Kalorien für jeden Menschen als je zuvor. Wir haben heute in absoluten Zahlen, trotzdem wir fünfmal so viele Menschen haben wie im 1900, das waren damals 1,6 Milliarden, heute sind wir 8,3, haben wir mehr Kalorien für jeden Menschen zur Verfügung als je zuvor. Wir haben weniger absolute Menschen, die in Armut leben oder Hunger leiden, als um 1900. Da waren 700, 800 Millionen Menschen haben in Armut und in Hunger gelebt, also Subsistenz. Heute ist diese absolute Zahl geringer, obwohl wir mehr Menschen haben. Und das wird sich weiterentwickeln. Und was wir sehen werden, wir sehen das jetzt vielleicht an einer Technologie, die uns gerade die letzten 3 Jahre beschäftigt hat, Intelligenz. Wir haben plötzlich die Möglichkeit, unendlich viel Intelligenz zu haben. Ja, die Intelligenz ist natürlich nicht wie menschliche Intelligenz, aber es ist eine komplementäre Intelligenz, die in verschiedensten Auswirkungen, Ausprägungen uns hilft, rascher Medikamente zu finden, Krebs zu heilen, neue Werkstoffe zu finden, neue Lösungsmöglichkeiten zu finden für unsere Probleme, die wir haben und Herausforderungen, die wir haben, die mathematische Theoreme plötzlich beweisen kann, schneller als das je zuvor der Fall war. Wir sehen also plötzlich da unendliche Intelligenz. Wenn wir uns anschauen, die Rechenkapazität, also die Rechenleistung, ja, bislang waren wir als Silicon-basierte Chips, CPUs, GPUs mit 0 und 1, also digital. Und jetzt reden wir von Quantencomputern, wo wir bereits die Quantenüberlegenheit offensichtlich erreicht haben. Computer, wo ein heutiger Silicon-basierter Computer 10.000 Jahre braucht, macht er in Sekunden. Das heißt, wir haben plötzlich, wir stehen davor, unendliche Rechenleistung zu haben.
Zeit für eine kurze Werbeunterbrechung.
Gute Nachrichten für alle Dividendenfans unter euch. Bei Scalable gibt es ein neues Feature, das euren Vermögensaufbau quasi auf Autopilot stellt. Ab sofort gibt es bei Scalable Reinvestmentpläne für Dividenden und Ausschüttungen, kurz RIPS. Damit werden eure Ausschüttungen für alle sparplanfähigen Aktien und ETF automatisch und gebührenfrei wieder in dasselbe Wertpapier reinvestiert und es werden natürlich auch Bruchstücke gekauft. Ihr nehmt so mit jedem Euro und sogar mit jedem Cent den Zinseszinseffekt maximal mit, ganz ohne manuellen Aufwand. Einfach einmal fürs Portfolio aktivieren und zurücklehnen. Schaut euch das an. In den Einstellungen unter Dividenden reinvestieren. Und wenn ihr euch das nicht anschauen könnt, dann habt ihr offenbar noch kein Konto bei Scalable und verzichtet auf knapp 4.500 verfügbare Aktiensparpläne, ein Tagesgeldkonto mit aktuell 2,5% Zinsen, der Reinvestition von Dividenden und viele mehr. Vielleicht ist das ein guter Zeitpunkt, diesen Verzicht mal zu überdenken.
Weiter geht's mit Echtgeld TV.
Wobei, das muss man wieder qualifizieren, der Mensch ist gut genug immer darin, Unendliches sofort wieder aufzufüllen, ja, und an die Grenzen dessen zu stoßen. Wir haben wir reden von Energieproblemen, die wir haben. Ja? Also wir bauen Solar aus, wir reden von Kernkraftwerken, Gaskraftwerken, wir haben Kriege wegen Erdöl, wegen diesen Ressourcen weltweit. Ja? Iran, die Straße von Hormuz, Ukraine, ja? All diese Sachen, die da passieren, die oft auf diesen fossilen Brennstoffen basieren. Gleichzeitig aber stehen wir davor offensichtlich, dass die ersten Kernfusionsreaktoren in Betrieb gehen. Das heißt, im Prinzip hole ich mir die Sonne auf die Erde und kann fast unendlich viel, also für die Erdverhältnisse, unendlich viel Energie plötzlich erzeugen. Was würde das bedeuten, wenn wir plötzlich unendlich viel Energie haben? Was könnten wir, wenn es keine Kriege mehr gäbe wegen Energiemangel, was könnten wir plötzlich für coole Sachen machen, die uns bisher der Energiemangel und der Preis limitiert hat? Die ganzen Diskussionen, die zum Beispiel in Deutschland passieren, um Benzinpreis und Elektrizitätspreise. Das heißt, eine Technologie steht da sozusagen Anteportas, die uns unendlich viel Energie liefern könnte. Und es geht weiter. Arbeitskraft. Wir haben ja schon humanoide Roboter besprochen. Ja? 1 Milliarde, 2 Milliarden, 10 Milliarden humanoide Roboter. Ich kann Arbeitskraft skalieren. Ja? Nicht mehr, indem ich mehr Babys mache, sondern indem ich einfach mehr humanoide Roboter baue. Und die humanoiden Roboter bauen sich selber. Was könnte ich da plötzlich machen? Wir könnten zum Beispiel die ganzen Umweltschäden, die wir gehäuft haben über die Jahrhunderte jetzt, könnten wir durch diese humanoiden Roboter beiseite schaffen lassen. Ja, wir könnten wieder Aufforstungen machen. Wir könnten mit unendlicher Energie Wasser aus Salzwasser bringen, sodass wir wieder das Klima zusammen, also das Klima wieder richten in einer Form, dass wir nicht in diese Klimakatastrophe wandern. Wir können den Weltraum explorieren und Rohstoffe herunterbringen, Besiedelungen machen etc. Da haben wir plötzlich unendliche Arbeitskraft, die da ist, und dann unendliches Leben. Du wirst ewig leben. Ich weiß nicht, ob du ewig leben willst. Ich will es nicht, aber es wäre schön, wenn ich vielleicht nicht nur 80 Jahre, sondern vielleicht 250 Jahre alt werden könnte. Ne? Heute, als du geboren wurdest, Tobias, konntest du erwarten, dass du 84 Jahre alt wirst als deutscher Mann. Ein Kind, das heute geboren wird, könnte erwarten, dass es 250 Jahre alt wird, weil die medizinischen Fortschritte, die hygienischen Fortschritte, die zivilisatorischen Fortschritte und andere Fortschritte dazu bringen könnten, dass wir eigentlich 250 Jahre oder 370 Jahre oder 190 Jahre alt werden können. Und was würde das für eine Gesellschaft bedeuten? Ein Beispiel, das ich bringen kann, australischer KI-Unternehmer hat Anfang des Jahres einen Hund, der 16 Jahre alt war, der hat einen Krebstumor im Bein entwickelt. Und er wollte den Hund heilen und hat sich mit KI dran gesetzt und hat ein mRNA-Vakzin gemeinsam mit der Universität von New South Wales dann erzeugt, dass er dem Hund geimpft hat. Spezifisch auf diesen Hund mit DNA-Test vorher, und der Tumor ist 75% weggegangen. Wenn wir jetzt diese neuen Technologien wie mRNA-Vakzine, wie KI zusammenbringen können, damit wir individuell Medikamente und unsere DNA sozusagen analysieren können, um dann zu sehen, wofür wir anfällig sind, könnten wir 250 Jahre alt werden, 100, 200 Jahre davon wirklich aktiv, super aktiv sein. Was würde das bedeuten? Nicht mehr Rente mit 67, sondern Rente mit 167 vielleicht. Ja? Was würde das für die Generationenverträge bedeuten?
Damit gehen wir im Bundestagswahlkampf.
So, und das würde auch andere Dinge ermöglichen. So, das heißt, das ist das Zeitalter der Unendlichkeiten, in die wir eintreten. Wir sehen das mit Intelligenz, glaube ich, als jetzt der Ersten, dass das tatsächlich so ist. Jetzt folgen andere Teile. Und als Investor, um das wieder auf die Börse zurückzubringen, ja, ist die Frage, wenn das so ist, ja, welche Unternehmen muss ich mir dann anschauen, die solche Breakthrough-Technologien entwickeln? Ja? Sind das Kernfusionsunternehmen? Sind das, also gibt es ja einige Quantencomputerunternehmen, gibt es auch einige in Deutschland. Ja? Sind das Unternehmen, die im Bereich Longevity und so weiter oder die in New Foods arbeiten, also wo zellkulturiertes Essen generiert wird? Das ist nicht mehr die Kuh, die geschlachtet wird, sondern die Kuhzelle, die im Bioreaktor gewachsen wird. Sind das Unternehmen, und je nachdem, was mich dann interessiert, wo ich mich einlese, wo ich mich einarbeite, sind dann die Themen, wo ich sage, okay, wir stehen vor dem Zeitalter der Unendlichkeiten, und das sind die Unternehmen, die in diesen Bereichen der Unendlichkeiten they have a good shot, also das heißt, die haben die Chance, da wirklich vorne mit dabei mitzumischen. Sehen, und da könnte man dann sich überlegen, das ist etwas, wo ich vielleicht investieren will.
Was soll ich sagen? Wir haben ein bisschen was von dem Mindset jetzt mal auf den Weg gebracht bekommen, was du dir da in den letzten 24 Jahren im Silicon Valley angeeignet hast. Dafür vielen Dank. Du hast gleichzeitig auch sofort mitgeliefert, welches Thema wir uns in 1-2 Monaten mal zusammen angucken können, nämlich Aktien fürs Zeitalter des Unendlichen. Heute danke ich dir jetzt erstmal, dass du diese zwei Auftaktstunden, die wir jetzt zusammen digital verbracht haben, so mitgemacht hast, auch noch ein bisschen überzogen hast. Will dich aber jetzt in deinen ganz normalen Tag entlassen. Sage herzlichen Dank nach San Francisco, lieber Mario, und rufe euch bei der Gelegenheit zu, wenn ihr da Fragen habt, wenn ihr da spezifische Aktienvorstellungen habt, haut die in die Kommentare und liked vor allen Dingen auch die Aktiennennungen, die für euch auch interessant sind. Und Aktiennennungen, vertiefe ich das auch nochmal, gerne mit einer kurzen Beschreibung, dass die Leute, die dieses Unternehmen, was ihr euch wünscht, noch nicht kennen, gleichen Eindruck davon bekommen. Das heißt also Aktienname, gerne eine WKN und vielleicht so ein, zwei, drei Zeilen, warum ihr euch diese Aktie und eine Vorstellung dieses Unternehmens wünscht. Und damit rufe ich euch allen zu, bleibt gesund, bleibt investiert oder freut euch darauf, in Aktien für das Zeitalter des Unendlichen dann irgendwann investieren zu können. Und wo, ist ja vollkommen klar, bei Echtgeld TV. Danke an euch, danke an Mario, bis zum nächsten Mal.